Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die US-Regierung nimmt Umweltauflagen zur Begrenzung des klimaschädlichen Methanausstoßes zurück. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem sprechen wir in Umwelt und Verbraucher über eine Studie, die die mögliche Vereinbarkeit von Artenschutz und der Palmölproduktion untersucht. Wir berichten über die Aufgaben der Kommission für die Zukunft der Landwirtschaft und raten Ihnen im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung, was Sie gegen Maden in der Mülltonne unternehmen können. Dass US-Präsident Trump Umweltauflagen für ein zu beseitigendes Hindernis hält, damit der amerikanischen Wirtschaft auch nichts im Wege steht, haben schon viele seiner Beschlüsse gezeigt. Nun hat die US-Regierung weitere Umweltauflagen gelockert und die Regelung zur Begrenzung des Methanausstoßes bei der Öl- und Gasförderung gecancelt. Methan ist erheblich klimaschädlicher als CO2. Das Molekül hat eine 24-fach stärkere Wirkung als Kohlendioxid und deshalb sollte es auch nicht ungehindert in die Atmosphäre gelangen. Mehrere Bundesstaaten, und zwar in Amerika, haben deshalb mit Blick auf den Klimaschutz auch vor der Rücknahme dieser Umweltauflage gewarnt. Thorsten Teichmann mit Details.
Auf dem Weg der Vereinigten Staaten zum Exporteur von Erdgas hatte die Obama-Administration der Industrie Auflagen gemacht. Sie sollten zum Beispiel helfen, den Austritt von Methan bei der Förderung von Erdgas und beim Transport durch Pipelines zu verringern. Diese Auflagen hat die Trump-Administration jetzt kassiert. Der Chef der US-Umweltbehörde Andrew Wheeler sagte, die Industrie habe auch so genug Anreize, kein Methan entweichen zu lassen.
Industry already has more than enough incentive to capture methane without reporting requirements and other obligations.
Denn Methan ist Hauptbestandteil von Erdgas. Unternehmen haben also ein Interesse, dass es nicht entweicht. Und sie sind bereit, in Technik zu investieren, die das garantiert, auch ohne Regulierung. Wissenschaftler der Colorado State University hatten 2018 der Umweltbehörde vorgeworfen, dass deren Annahmen über Methanemissionen bei der Gas- und Ölförderung nicht stimmen. Sie lagen schon zur Zeit der Obama-Administration um mehr als die Hälfte höher, als die EPA angegeben hatte. Bestehende Auflagen zurückzunehmen sei rücksichtslos, sagt Robert Howard von der Cornell-Universität im Staat New York. Denn Methan ist ein Treibhausgas, so der Umweltprofessor in einem Fernsehinterview. Methan ist nach Kohlendioxid das zweithäufigste Treibhausgas, das die Klimaerwärmung antreibt. Es ist fast so entscheidend wie Kohlendioxid. In den USA hat die Öl- und Gasindustrie einen größeren Anteil am Ausstoß von Methan als die Rinderzucht. Selbst einige Ölkonzerne in den USA wie BP, Shell und ExxonMobil haben die Trump-Administration in der Situation aufgefordert, an bestehenden Auflagen festzuhalten. Die negativen Auswirkungen von Lecks und diffusen Emissionen seien seit Jahren allgemein anerkannt, sagte die US-Chefin von Shell, Gretchen Watkins. Es sei daher frustrierend und enttäuschend, wenn die US-Administration eine andere Richtung einschlägt. Doch Washington geht es nicht um die großen multinationalen Konzerne. Der Chef der Umweltbehörde Wheeler hat die vielen kleinen Förderunternehmen im Blick. Unser Ziel ist es, US-Unternehmen zu helfen, Energieträger in diesem Land zu fördern, statt sie zu importieren. Das Ende der Auflagen ließ die Trump-Administration in Pennsylvania verkünden. Der US-Bundesstaat ist dank Fracking zum zweitwichtigsten Produzenten von Erdgas in den Vereinigten Staaten aufgestiegen. Beim Fracking wird mit Hilfe von Druck, Wasser, Sand und Chemikalien aus unterirdischen Schieferschichten Gas gefördert. Und es ist einer der Bundesstaaten, den US-Präsident Trump im November unbedingt wiedergewinnen muss, wenn er im Amt bestätigt werden will.
Die US-Umweltbehörde lockert die Regelung für den Methanausstoß, Thorsten Teichmann berichtete. In Tütensuppen, Margarine, in Pralinen und Keksen und auch in vielen weiteren Lebensmitteln wird Palmöl eingesetzt. Es ist der preisgünstige Schmierstoff der Lebensmittelindustrie. Allerdings hat dieses billige Produkt seinen Preis und wie so oft ist der am Ende auch sehr hoch. weil für das in Europa verarbeitete Fett in tropischen Gebieten Regenwald gerodet wird. Der Lebensraum für unzählige Arten, ein Ökosystem, das auch für die globale Klimaentwicklung von zentraler Bedeutung ist. In einer interdisziplinären Studie der Universität Göttingen, Hohenheim und indonesischer Partneruniversitäten wurde nun untersucht, welche Auswirkungen die Ölpalmenplantagen auf die Umwelt in Sumatra haben, beziehungsweise wie viel Regenwald diesen Plantagen überhaupt schon weichen musste. Ich bin nun verbunden mit Professor Ingo Grass von der Universität Hohenheim in Stuttgart. Er ist einer der führenden Autoren der Studie. Herr Grass, welche Ökosysteme sind denn da zerstört worden für die Palmölplantagen?
Guten Morgen. Ja, also Indonesien ist ja wirklich ganz bemerkenswert. Sie kennen ja sicherlich die Bilder von den großen Ölpalmplantagen auf Indonesien. Sie kennen hoffentlich auch die Bilder von den Regenwäldern auf Indonesien. Und Indonesien ist wirklich einer der globalen Hotspots der Artenvielfalt. Das heißt, diese Regenwälder, die ja bis vor einigen Jahrzehnten noch nahezu 80% von Indonesien bedeckt haben, das sind die Lebensräume, die heutzutage dann auch der Ölpalm beweichen müssen. Und das sind natürlich auch Lebensräume, die einzigartige Artengemeinschaften beherbergen und auch eine sehr große Artenvielfalt, die da oft dann auch unwiederbringlich verloren geht.
Da wird immer so sehr prominent der Orang-Utan ins Feld geführt. Nennen Sie uns doch mal ein paar Arten aus dieser riesigen Vielfalt, die nur dort vorkommen.
Ja, es ist nicht nur der Orang-Utan, der ist natürlich sehr präsent, das stimmt, auch völlig zu Recht, weil er ja einer der gefährdetsten Arten ist. Es gibt zum Beispiel auf Sumatra auch eine eigene Tigerart, den Sumatra-Tiger, der ist mindestens genauso stark gefährdet, insbesondere dadurch, dass sein Lebensraum immer weiter zerschnitten wird und zurückgetrieben wird. Aber es sind auch ganz, ganz viele andere Pflanzen- und Tierarten, also insgesamt kommen ungefähr 10% aller uns bekannten Pflanzenarten, die wir überhaupt kennen weltweit, auf Indonesien vor. Und ähnlich ist es zum Beispiel bei den Säugetierarten, wo der Orang-Utan dann auch dazu gehört, da sind es sogar 12% und bei den Vogelarten 17. Das heißt, das sind ganz, ganz große Artenmengen auf kleiner Fläche und einige von denen kommen sogar nur auf wenigen Inselgruppen Indonesiens vor und können dann auch nur dort bewahrt werden.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel von diesem seltenen Regenwald oder artenreichen Regenwald musste schon für Ölplantagen weichen?
Ja, die Zahlen sind da sehr variabel, aber es gibt natürlich Schätzungen dazu. Inzwischen haben wir da auch bessere Daten aufgrund von satellitengestützten Untersuchungen. Es ist so, dass ungefähr 500.000 Hektar Regenwald in Indonesien jedes Jahr gerodet werden. Das heißt, 500.000 Hektar, das ist jetzt eine Zahl, die kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber so über 20 Jahre hinweg sind das ungefähr 10 Millionen Hektar. Das ist in etwa die Fläche von Baden-Württemberg und Bayern zusammengenommen. Und das ist teilweise natürlich zur Ölpalme zurückzuführen. Und wenn man das dann vergleicht, wo Ölpalme dann etabliert wird, dann sieht man, dass mindestens 50%, je nach Region sogar bis zu 70% dieser Regenwaldfläche dann auch schrittweise in Ölpalmenmonokulturen umgewandelt wird, mit den von Ihnen genannten Auswirkungen dann auch auf die Artenvielfalt.
Es ist ja nicht nur die Artenvielfalt, auch das Klima leidet, ne?
Ganz genau, natürlich. Wir hatten es ja gerade auch im vorigen Beitrag, Klimagase wie Methan, aber natürlich auch CO2 werden da in großer Menge freigesetzt. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen kennen vielleicht auch diese Bilder, die jedes Jahr im September, Oktober uns erreichen aus Südostasien von großen Waldbränden. Also viel Wald wird auch direkt verbrannt mit den entsprechenden Treibhausgasen, die freigesetzt werden. Und das führt natürlich auch maßgeblich dann zu den globalen Emissionen dazu. Und da spielt Indonesien auch eine ganz gewichtige Rolle, keine Frage.
Sie haben das gerade schon gesagt, in Indonesien ist eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen, gerodet worden. Also so viel Regenwald ist schon verschwunden. Können Sie das ein bisschen in Relation setzen zu den anderen Gebieten, in denen Palmöl gewonnen wird, also gerade in Südamerika?
Ja, genau. Diese Fläche, die ich jetzt gerade genannt habe, das war sogar nur in den letzten 20 Jahren. Es gab natürlich auch vor 2000 auch schon Rodungen in Indonesien. Das heißt, die ist wahrscheinlich noch deutlich größer. Die Prozesse schreiten in anderen Regionen auch voran natürlich. Erstmal die Ölpalme kommt ursprünglich aus Afrika, ist also in Indonesien nur eingeführt. In Afrika wird auch viel Ölpalme angebaut. Die Entwaldungsraten scheinen aber nicht ganz so hoch zu sein wie in Indonesien, teilweise vielleicht auch, weil da nicht die entsprechenden Märkte vorhanden sind und die Strukturen noch nicht so etabliert sind wie in Indonesien. In Südamerika ist die Ölpalme inzwischen auch sehr relevant und verdrängt dort teilweise auch Sojaplantagen. Das heißt, da ist jetzt die unmittelbare Rodung des Regenwaldes eigentlich im geringeren Maße ausgeprägt, aber indirekt natürlich auch ein Faktor. Das heißt, Flächen, die früher für Soja gerodet wurden, da wird jetzt großflächig Soja in Ölpalme umgewandelt. Einfach weil das so ökonomisch auch so lukrativ inzwischen geworden ist.
Lukrativ ist es natürlich auch für die Kleinbauern zum Teil in Indonesien, weil sie mit Palmöl einfach viel Geld verdienen. Sie haben aber in Ihrer Studie auch den einen oder anderen Lösungsansatz, wie sich die bäuerliche Landwirtschaft mit dem Umweltschutz eventuell verbinden lässt.
Ganz genau. Ja, es ist so, also erstmal, ich habe ja eben die großen Bilder angesprochen, aber es sind natürlich nicht nur die riesigen Plantagen, sondern gerade in Sumatra zum Beispiel wird 60% der mit Ölpalmen bewachsenen Fläche von Kleinbauern bewirtschaftet. Das sind also Familienbetriebe, die da auf wenigen Hektar Fläche Ölpalme anbauen, aber es gibt eben Millionen von diesen Kleinbauern. Und das untersuchen wir auch und die Lösungsansätze müssen dann auch genau diese Kleinbauern in den Blick nehmen. Das heißt, da kommen wir mit gängigen Maßnahmen, wie zum Beispiel Zertifizierungsmaßnahmen, nicht weiter, sondern wir müssen direkt die Bauern ansprechen. Das kann man zum Beispiel erreichen, indem man ihnen Praktiken zeigt, wie sie biodiversitätsfreundlicher anbauen können. Das heißt, wie sie zum Beispiel auf Glyphosat oder andere Umweltchemiegifte verzichten können, wie sie mit weniger Dünger auskommen können oder auch, wie sie ihre Plantagen auch mit anderen Baumarten anreichern können. Das heißt, Bäume, die ja neben der Ölpalme kultiviert werden, dazwischen kultiviert werden. Und von diesen Bäumen können die Landwirte dann auch Holz gewinnen, können Früchte gewinnen und können auch dadurch weiteres Einkommen erzielen. Und zeitgleich wird die Plantage eben für viele Pflanzen und Tierarten dann freundlicher gestaltet und kann so auch dazu führen, dass wir einen Teil der Artenvielfalt zumindest auch in diesen Ölpalmenplantagen dann erhalten können.
Muss ich mir das vorstellen, wie diese Waldinseln, die man auch versucht in Deutschland zu etablieren, also so kleine Büsche und vielleicht auch Bäume, wo Tiere zwischen den verschiedenen Waldabschnitten hin und her springen können, sodass zerschnittene Gebiete durch ein kleines Band verbunden werden?
Das können Sie sich sehr gut so vorstellen, das stimmt. Wir können natürlich den Regenwald so nicht zurückbringen. Das heißt, was wir dort machen, wird niemals die gleiche Artenvielfalt wie der Regenwald erhalten. Und wir müssen den Wald unbedingt auch schützen und weitere Rodung vermeiden. Wir können aber versuchen, diese Landschaft, diese Agrarlandschaft durchgängiger zu machen für viele Arten. Dazu gehören dann diese kleinen Waldinseln, genau, die würde man in diese Ölpalmenlandschaften, die ja sonst nur aus diesen Palmen bestehen, hineinpflanzen. Und das kann man sowohl in den großen Plantagen machen, als eben auch im kleinen Stil mit den Kleinbauern zusammen. Und das wird auch oft sehr positiv auch von den Bauern angenommen. Und dann haben sie eben eine Landschaft, die dann für viele Pflanzen und Tierarten durchgängiger geworden ist. Das heißt, die brauchen dann nicht nur das Schutzgebiet oder sind nicht darauf begrenzt, sondern können sich auch durch die Landschaft ausbreiten. Und dadurch hoffen wir dann auch, dass wir dann mehr Artenvielfalt dann langfristig erhalten können.
Gibt es denn eine gute Alternative zum Palmöl, wenn ich jetzt vor dem Regal stehe mit den Pralinen?
Das ist eine Problematik, der ich mich auch täglich stelle. Es gibt natürlich einige Produkte, wo inzwischen auch direkt ausgewiesen wird, dass sie palmölfrei sind. Palmöl hat natürlich auch einige unbestreitbare Vorteile. Also zum einen in der Verarbeitung, in der Lebensmitteltechnologie, aber natürlich auch im Ertrag. Und da kommen dann die Alternativen auf und die Probleme auch mit den Alternativen. Das heißt, Palmöl ist sehr ertragreich. Wenn Sie die gleiche Menge an Alternativöl, zum Beispiel aus Kokos oder aus Soja, gewinnen wollen, dann brauchen Sie dafür schnell die dreifache Fläche. Das heißt, wenn wir jetzt komplett Palmöl verbieten würden und nur noch auf Kokos zum Beispiel umsteigen oder Sojaöl, dann würde das wahrscheinlich sogar noch zu stärkerer Rodung führen. Deswegen ist die Alternative ist da nicht so direkt. Ich denke, dass der bewusste Konsum und auch ein eingeschränkterer Konsum da vielleicht dann zielführender wäre.
Vielen Dank für diese Ausführung. Ich sprach mit Professor Ingo Grass von der Universität Hohenheim darüber, wie man Artenschutz und die Palmölproduktion etwas besser unter einen Hut bekommen kann. Nitratbelastetes Grundwasser, artenarme Monokulturen und Höfe sterben. Die Bundesregierung hat eine Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland eingesetzt. Sie soll Vorschläge erarbeiten, um die Landwirtschaft mit ihren wirtschaftlichen Herausforderungen umweltfreundlicher zu gestalten. Die Kommission ist das Ergebnis des Agrargipfels im Kanzleramt im letzten Herbst. Und Bundeskanzlerin Merkel hatte Vertreter von landwirtschaftlichen Verbänden eingeladen als Reaktion auf die vielen Bauernproteste. Nun, in diesem Herbst, soll die Kommission ihre ersten Ergebnisse präsentieren. Claudia Plass berichtet.
Der Unmut unter den Landwirten war groß. Tausende demonstrierten im vergangenen Jahr gegen Umwelt- und Klimaschutzauflagen und für mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte Verständnis für die Bauern. Sie stünden unter großem Druck, sagte sie bei einem Agrargipfel Ende des Jahres im Kanzleramt. Ihre Arbeit sei großem Wandel unterworfen. Landwirtschaft müsse ökologisch und regional sein, aber auch rentabel wirtschaften. Es brauche neue Antworten.
Aber das wollen wir mit Ihnen machen und das wollen wir nicht gegen Sie machen. Und vor allen Dingen will ich mit dieser Einladung auch zum Ausdruck bringen, dass Sie ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft sind.
Eine Expertenkommission soll nun einen Konsens erarbeiten und neue Antworten finden im Dauerstreit um die Ausrichtung der Landwirtschaft. Das Bundeskabinett setzte das Gremium im Juli ein. Notwendig sei,
auf solider fachlicher Grundlage Lösungen zu entwickeln, die wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragfähig sowie gesellschaftlich akzeptiert sind.
In der Zukunftskommission Landwirtschaft sollen rund 30 Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von Landwirtschaft, Handel, Verbraucher und Umweltschutz gemeinsam mit Wissenschaftlern über zahlreiche Themen beraten, darunter Düngung, Tierwohl, Kräfteverhältnisse in der Lebensmittelkette. Noch hat die Kommission nicht getagt, die Erwartungen sind hoch. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, sprach gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio von einer Zuspitzung und Polarisierung in der Debatte um die Landwirtschaft.
Und hier muss die Zukunftskommission diese Debatte, die wir haben, in eine Sachorientierung bringen. Wir müssen einfach sozusagen ein bisschen auf die Fakten schauen.
Olaf Band, Vorsitzender der Umweltorganisation BUND, setzt auf eine Zukunftsperspektive für die Landwirtschaft in Einklang mit Natur- und Tierschutz und mit gesicherter Existenz für die Höfe.
Wenn man von den Landwirten will, dass sie besser nachhaltig produzieren sollen, dann muss das auch besser bezahlt werden. Und das wäre ein zentraler Lösungsschritt in dieser Zukunftskommission.
Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte im Frühjahr betont, wichtig sei ein Ausgleich der Interessen. Skepsis kommt aus der Opposition. Es brauche keine neue Kommission, sondern eine Politik für eine nachhaltige Landwirtschaft, heißt es bei den Grünen. Die FDP fordert, die Kommission müsse beim Tierwohl und beim Ackerbau einheitliche Standards in der gesamten EU in den Blick nehmen. Ob es am Ende Empfehlungen geben wird, die die Politik auch umsetzt, optimistisch zeigt sich die SPD. Vize-Fraktionschef Matthias Miersch zieht einen Vergleich zur Kohlekommission. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dort seien die großen Eckpunkte von der Politik übernommen worden.
Und deswegen glaube ich, haben solche Kommissionen durchaus einen Sinn, Parlamenten Vorschläge zu machen. Und das erhoffe ich mir auch bei der Zukunftskommission Landwirtschaft.
Im Herbst will die Kommission erste Vorschläge vorlegen. Abschließende Empfehlungen sollen im kommenden Frühjahr folgen. Mit Blick auf die Bundestagswahl ist Olaf Bann vom BUND skeptisch, ob noch die jetzige Bundesregierung die Vorschläge umsetzen wird. Er sieht aber auch eine Chance. Die Perspektive für die Landwirtschaft sei eine zentrale Zukunftsfrage, die auch in einer Bundestagswahl mit entschieden werden könne.
Claudia Plass berichtete aus Berlin. In diesem Jahr ist der Blick auf Wälder und Wiesen in der Nachbarschaft sicherlich geschärft worden, denn zu Beginn der Pandemie haben viele Menschen in der Natur Zuflucht gesucht. Selten wurde in Deutschland so viel gewandert und Rad gefahren wie in diesem Jahr. Heute stellt das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Naturschutz die Studie zum Naturbewusstsein der deutschen Bevölkerung vor. Allerdings sind die Daten vom letzten Jahr, also der Vor-Corona-Zeit. Meine Kollegin Nadine Lindner in Berlin war bei der Vorstellung der Studie dabei. Frau Lindner, wie groß ist denn das Naturinteresse der deutschen Bevölkerung?
Ja, also ob jetzt mit oder ohne Corona, die Vorstellung heute Vormittag im Umweltministerium, die hat gezeigt, dass Naturbewusstsein in der deutschen Bevölkerung da steigt. Das ist eine der Kernaussagen der Naturbewusstseinsstudie, die alle 2 Jahre kommt. Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, die mit Svenja Schulze, der SPD-Umweltministerin, heute dabei war, die hat das noch mit einer Zahl unterfüttert. Und sie hat zum Beispiel gesagt, dass sich 63% der befragten Deutschen darüber zum Beispiel ärgern, wenn mit der Natur sorglos umgegangen wird. Es gibt ein großes Wissensbedürfnis, das wurde heute auch noch mal vorgestellt. Mehr als die Hälfte der Befragten, 52%, wünscht sich bessere Kenntnisse über heimische Tier- und Pflanzenarten. Und es gibt auch den deutlichen Anstieg, sich für den Schutz der Natur einzusetzen unter den Befragten. Und eine Schlussfolgerung, die man nur daraus gezogen hat, ist, dass man in der Vermittlungsarbeit, die zum Beispiel in Naturparks, in Biosphärenreservaten, aber natürlich auch in der Schule, in Vereinen stattfindet, dass man dort nicht so sehr nur auf die Wissensvermittlung setzt, sondern auch zum Beispiel Handlungsmöglichkeiten zum Naturschutz vermittelt. Und noch eine Zahl, 93% der Befragten sagen, dass der Naturschutz wichtig ist, um auch dem Klimawandel zu begegnen. Und genau über dieses Klimawandelthema werden wir gleich noch mal reden. Sie hatten es in der Anmoderation schon angesprochen, die Befragung ist von vor Corona, aber man hat da trotzdem heute ein bisschen drüber gesprochen. Eine Kernaussage von Svenja Schulze war, dass eine Naturschutzpolitik auch Pandemieprävention sein kann. Sie hat da zum Beispiel noch mal den internationalen Wildtierhandel angesprochen, der ja eine Pandemiegefahr in sich birgt, der dann unterbunden werden müsse. Also so ganz ist das Thema Corona dann doch nicht rausgeblieben heute.
Die Studie kommt ja alle 2 Jahre oder wird alle 2 Jahre vorgestellt. Welche Veränderungen sind über diese Zeitachse zu beobachten?
Da gab es einen Punkt, den Svenja Schulze angesprochen hat. Sie hat gesagt, dass es die Wertschätzung von wilder Natur, unberührten Landschaften, das ist ganz deutlich angestiegen im Vergleich zu vor 5 Jahren. Dieses Jahr hat sich 3/4 der Befragten dafür ausgesprochen, dass unberührte Landschaften wichtig sind. Vor 5 Jahren war das nur etwas mehr als die Hälfte. 2000 Menschen werden ja regelmäßig in Deutschland repräsentativ befragt. Und das Ziel ist nicht nur, dass man nationale Berichtspflichten erfüllt, sondern man will mit dieser Naturbewusstseinsstudie auch Schlussfolgerungen für die Naturschutzpolitik ziehen. Allerdings fand ich das ganz interessant, dass sich bei diesem Thema unberührte Natur auch schon Nutzungskonflikte natürlich abzeichnen. Das hat Peter Südbeck aus seiner Praxiserfahrung beim Nationalpark Wattenmeer nochmal angesprochen, auch im Hinblick auf Corona, aber auch darüber hinaus. Es muss eine Balance geben zwischen Schutz und Nutzung dieser Landschaften, dieser Schutzgebiete. Denn je mehr Menschen dorthin kommen, weil es dort so schön ist, desto größer sind natürlich auch die Belastung, zum Beispiel durch Müll, aber auch durch Trittspuren, die verursacht werden.
Da wird es mal interessant, wie es nach der Corona-Zeit, wann immer die sein mag, aussieht in der Natur. Wie stehen denn die Deutschen zur Energiewende?
Ja, das ist auch ein Punkt, der abgefragt worden ist und der politisch natürlich immer wieder für Debatten sorgt. Das ist ein Spannungsfeld, über das ja auch hier in dem Sender immer wieder berichtet wird. Die Kernaussage bei den Befragten ist, dass 3/4 der Befragten die Energiewende für richtig und wichtig halten im Kampf gegen den Klimawandel. Aber sie darf nicht zulasten der Natur gehen. Vielleicht dazu 2 Zahlen. Windkraftanlagen auf hoher See, die werden akzeptiert mit 80% Zustimmung bzw. Akzeptanz. Ganz anders sieht es aber aus. Zum Beispiel bei Hochspannungsleitungen, für die dann auch Wälder oder Bäume gerodet werden müssen. Da gibt es eine deutliche Ablehnung. 40% lehnen das klar und deutlich ab. 37% der Befragten kritisieren das. Also hier sieht man deutliche Unterschiede im, wie die Energiewende umgesetzt wird.
Nadine Lindner über die Naturbewusstseinsstudie der deutschen Bevölkerung. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Jetzt, wo es so heiß ist, haben Mücken, Motten und auch das vorangegangene Metamorphosestadium Hochsaison. Gemeint sind die Maden. Was sie gegen Madenbefall in der Mülltonne tun können, erklärt Peter Dickmeier.
Maden in der Mülltonne sind zwar lästig, bisweilen auch eklig, aber nicht das Resultat mangelnder Haushaltshygiene, weiß Gerald Lützel, Abfallberater des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes.
Wir haben 82 Kilogramm im Jahr pro Einwohner an Speiseresten, die verschwendet werden, indem sie weggeschmissen werden. Und das sind genau die Lebensmittel, die gekochten Speisereste vor allem, die die Fliegen anziehen, die dann ihre Eier legen, wo dann die Maden draus schlüpfen.
Haben sie sich erstmal in der Mülltonne eingenistet, kann man nicht viel machen. Will man den Madenbefall verhindern, muss man präventiv tätig werden.
Was auch sehr hilfreich ist, wenn man die Tonne ausspülen kann, also säubern kann nach der Leerung, weil dann eben auch keine Reste an den Tonnenrändern kleben, wo sich dann auch die Maden unter Umständen wieder einnisten können.
Wichtig ist, dass man nach dem Ausspritzen mit dem Gartenschlauch die Tonne kopfüber gründlich austrocknen lässt. Denn Fliegen suchen für ihre Eiablage eher feuchten Untergrund, weshalb man dafür sorgen muss, dass es in der Tonne trocken bleibt.
Zu diesem Zweck ist es ganz gut, wenn man auf den Boden der Biotonne zum Beispiel einen Karton legt. Der saugt dann die Feuchtigkeit auf, sodass die Tonne trockener wird.
Man kann den Boden aber auch mit einer dicken Lage Zeitungspapier oder Grünschnitt auslegen. Das sorgt ebenfalls dafür, dass der neu eingefüllte Müll abtrocknet.
Und was sehr gut ist, ist auch die Speisereste in Papier einzuwickeln.
Dazu kann man entweder ganz normales Zeitungspapier verwenden oder spezielle Papiertüten, die der Handel für diesen Zweck bereithält. Wenn man seine Speisereste in Plastiktüten verpackt, um sie luftdicht und damit auch die unangenehmen Gerüche zu verschließen, müssen diese allerdings in der Restmülltonne entsorgt werden, da Plastiktüten nicht in den Biomüll gehören. Auch jene nicht, die damit werben, dass sie kompostierbar wären.
Vielleicht ein Hinweis noch, diese Maden sind nicht in irgendeiner Form gefährlich für den Menschen. Also die sind nicht giftig, die sind eklig, aber es ist da keine Gefahr von aus. Also man muss jetzt nicht anfangen, mit irgendwelchen Insektiziden zu arbeiten, weil das natürlich auch wieder für den Kompostierungsprozess schädlich ist.
Die eleganteste Methode, um die Plagegeister loszuwerden, ist es, sich mit einem Aquarianer anzufreunden. Denn Zierfische freuen sich über frisches Lebendfutter.
Und zum Schluss noch eine Meldung. Die Bundesregierung könnte als Folge der Corona-Krise um millionenschwere Klimaschutzstrafzahlungen herumkommen. Seit Jahren reißt Deutschland eigentlich die EU-Budgets für den Treibhausgasausstoß. Aber nun hat die Denkfabrik Agora Energiewende berechnet, dass die Einschränkung der Corona-Zeit die CO2-Ziele eventuell übererfüllen. Also wir in Deutschland. Und damit schließt Umwelt und Verbraucher. Britta Fecke wünscht noch einen schönen Tag.